Ja, das Thema heißt normal sein, nicht normal sein. Und die Frage ist, wie das mit der Frage der Unerträglichkeit zusammenhängt. Wer in NetDictionaries des Deutschen nach dem Lemma unerträglich sucht, wird als dessen Gegenworte, die Gegenworte kommen, bevor noch eine Erklärung zu unerträglich kommt, darauf verwiesen, dass diese Gegenworte anziehend, erträglich und attraktiv sind. Demnach kann etwas entweder erträglich oder anziehend oder attraktiv sein, nicht aber beides zugleich. Mit was für einem Gegenstand oder Sachverhalt aber hat man es zu tun, wenn diesem die Eigenschaften unerträglich und anziehend zugleich zugesprochen werden können und diese Kopplung des Konträren darüber hinaus auch noch für das Gegenteil gilt? Man hat es dann mit einiger Wahrscheinlichkeit mit Fragen der Normalität bzw. der Nichtnormalität zu tun, denn nichts ist unerträglicher, als immer nur normal zu sein, aber auch nichts ist angenehmer, als sich seiner eigenen Normalität zu versichern und sich beruhigt zurückzulehnen. Und umgekehrt gilt, nichts ist attraktiver, als die Grenzen des einfach und bloß Normalen irgendwann mal endlich auch zu überschreiten, aber auch nichts ist unerträglicher, als für nicht normal angesehen zu werden. Ein gutes erstes Beispiel zur Illustration bieten die Castingshows des Fernsehens. Denn bei den Vorauswahlen und ersten Entscheidungen versichern die Kandidaten und Kandidatinnen, ziemlich unabhängig von ihrer tatsächlichen Leistung, mit schöner Regelmäßigkeit, dass sie einmal im Leben etwas Besonderes machen wollen, dass sie zum Star geboren seien und einmal nicht nur normal sein wollen. Einmal nicht nur normal zu sein, ist also hier das Ziel. Nach einigen weiteren Ausscheidungsrunden, als Medienwissenschaftler muss man sich das manchmal antun, sich diese Sendungen anzuschauen, sieht man dann häufig die gleichen Kandidatinnen und Kandidaten weinend das Studio verlassen, wobei sie meist dann auch noch sofort versichern, dass sie jetzt nur noch, Zitat, zurück in ihren Alltag, ihre Familie, endlich in ihre Normalität wieder wollen. Unerträglich anziehendes Normalsein und anziehend unerträgliches Nicht-Normalsein sind demnach lediglich zwei Seiten jener einen Medaille mit Namen Normalität, die schon Michel Foucault als eine spezifische Form der Orientierung von Individuen in modernen Gesellschaften charakterisiert hat und die Jürgen Link in seiner großen Studie Versuch über den Normalismus, wie Normalität produziert wird, in ihrer historischen Genese und ihrem aktuellen Funktionieren analysiert hat. Dieses Denkmodell Normalismus soll im Folgenden zunächst in einigen Grundzügen vorgestellt werden, um auf dieser Basis dann in einem zweiten Schritt das Spektrum der Möglichkeiten auszuloten, literarisch und medial auf flexible Vorstellungen von Normalität Bezug zu nehmen, wobei sich zeigen wird, dass dabei stets auch die Frage erträglich oder unerträglich eine Rolle spielt. Das Spektrum der unterschiedlichen Positionen wird dann im dritten Schritt an exemplarischen Beispielen aus Fernsehen, Kino und Literatur illustriert. Lassen Sie uns also zunächst einmal etwas genauer anschauen, was Normalität in modernen Gesellschaften eigentlich ist, wie sie funktioniert und vor allem auch, warum Normalität in vielerlei Hinsicht stets auch etwas mit Unerträglichkeit zu tun hat. Die moderne Gesellschaft, in der wir leben, lässt sich als flexibel normalistisch im Gegensatz zu normativ charakterisieren, was Philosophen, Soziologen, Politologen, Kultur- und Literaturwissenschaftler in den letzten 10 Jahren von den verschiedensten theoretischen Orten aus immer wieder konstatiert haben. Doch was ist diese Normalität? Wie kann man sie verstehen? Eine erste Antwort lässt sich am besten anhand eines kleinen Gedankenexperiments geben, das es zudem erlaubt, die nötigen Begriffe nicht nur abstrakt trocken, sondern im wahrsten Sinne des Wortes feucht zu entwickeln. Stellen Sie sich also bitte vor, dieses Kulturfestival wäre gerade zu Ende gegangen, was schade wäre und zu früh wäre, aber die Teilnehmer würden zusammen eine gemeinsame Heimfahrt antreten und dabei die Bandbreite der Präsentationen, Filme, Ausstellungen, Vorträge, Diskussionen, Gedanken, Statements noch einmal Revue passieren lassen. Dazwischen würde einer der Teilnehmer die Bemerkung einwerfen: Wir haben ganz schön viel Bier beim Kulturfestival getrunken. das spielt jetzt nicht auf gestern Abend an. Ich war ja in Versuchung, das Beispiel nicht hypothetisch zu machen, sondern Sie wirklich zu fragen. Aber das hätte auch daneben gehen können. Darum habe ich mich für den hypothetischen Modus entschieden. Ein anderer würde dann erwidern, ach nein, das war doch ganz normal. Das fordert einen dritten Teilnehmer heraus, nachzurechnen und zu schätzen, pro Tag vielleicht 5 Bier. Und ihr? Daraufhin gibt es ein Zurufen von Zahlen. Wobei die Antwort 1 mit einem fast schon mitleidigen Och kommentiert wird und die Antwort 10 mit einem kräftigen Oho. Am häufigsten aber werden, ich spiele mal so die einzelnen Fälle von gestern Abend durch, am häufigsten aber werden 4, 5 und 6 genannt. Dann stellt jemand fest, also 4 bis 6 ist bei einem Kulturfestival in Löwen am Abend ganz normal. Das soll jetzt nicht auf irgendwelche Realitäten hindeuten, sondern nur wirklich hypothetisch sein. Mit solchem Smalltalk hätten die Teilnehmer in unserem Gedankenexperiment nichts anderes getan, als im Nachhinein zu ihrem Bierkonsum eine Bandbreite des Normalen mit einer oberen und einer unteren Grenze errichtet, jenseits derer Zonen der Anormalität oder prozessual ausgedruckt Zonen der Denormalisierung mit den offensichtlichen Ausreißern beginnen. Also zum Beispiel ein Bier, ich hätte auch kein Bier nehmen können, und 10 Bier auf der anderen Seite. Das heißt, unsere fiktive Teilnehmergruppe hat die Gesamtheit der Einzelfälle zuerst erhoben, dann verglichen und dadurch untereinander verdatet, hat schließlich festgestellt, ob es Häufungen gibt, hat um diese herum eine Normalzone definiert und so insgesamt ein normalistisches Feld entwickelt. Tendenziell produziert jedes solche Feld immer auch Effekte von Unerträglichkeit. Etwa wenn plötzlich alle diejenigen mit 10 Gläsern Bier anschauen, sodass derjenige sich als nicht normal und anormal wahrnehmen muss. Die in diesem kleinen Gedankenexperiment verhandelte Normalität stellt sich damit als etwas ganz anderes dar als Normativität. Denn während Normen als präskriptiv und im je konkreten Handeln präexistent verstanden werden müssen, werden Normalitäten erst im Nachhinein zu schon vorliegenden Ereignissen, Fällen oder Daten als soziale Gegenstände konstruiert. Ganz so, wie es die Tagungsteilnehmer in unserem kleinen Experiment getan haben. Weiter ist deutlich geworden, dass der moderne Normalismus einen spezifischen Personentyp und Subjektivitätstyp konstituiert, nämlich den der Normalmonade, des atomisierten einzelnen Individuums, was ich versucht habe mit den kleinen Kügelchen darzustellen. Ein Typus, der zwar einerseits einen Fall für sich darstellt, andererseits aber durch die Verdatung auch einem normalistischen Feld vieler Einzelfälle angeschlossen ist. Doch gehen wir noch einen letzten Schritt weiter. Wenn unsere Festivalteilnehmer durch die Errichtung ihres normalistischen Feldes um die Bandbreite des bei einem Kulturfestival in Löwen für normal erachteten Bierkonsums weiß, dann ist zu erwarten, dass sie sich beim nächsten Mal an diesem Spektrum und seinen Grenzen orientieren und sich bei Annäherung an diese Grenzen selbst regulieren und vielleicht sagen, na, da kann ich doch noch ein Gläschen zulegen, oder sich bei Annäherung an die obere Grenze oder gar bei ihrer Überschreitung selbst herunterregulieren und sagen, morgen Abend trinke ich aber nur mal 3 Gläser Bier. Denn für den modernen Normalismus konstituierten Typus der Normalmonade bedeutet jede Verdatung mit anderen Fällen stets auch immer sich selbst zu fragen, wo man im Normalspektrum steht, ob man normal ist oder eben gerade nicht und in welche Richtung man sich noch bewegen kann. Das normalistische Feld macht dabei durch Häufung vieler und Streuung weniger Einzelfälle deutlich, was in Bezug auf ein Kriterium jeweils für normal und was als abweichend gelten kann. Und spätestens bei der Abweichung lauert dann schon wieder die Frage der Unerträglichkeit und des Drucks. Daraus ergibt sich typischerweise das hier zu sehende Normal Range Szenario mit einer beruhigenden Zone der Normalität in der breiten Mitte sowie Zonen der Abweichung nach oben in Richtung Übererfüllung und nach unten in Richtung Untererfüllung. Diese Form des Normalismus, bei dem die Individuen sich selbst immer wieder neu in ihrem Verhalten regulieren, sodass es einer schwankenden Kurve zwischen zwei Grenzen gleicht und manchmal eben auch Ausreißer darüber hinaus aufweist, soll mit Jürgen Link flexibler Normalismus genannt werden, im Gegensatz zu allen Formen von Normativität, die auf der Basis einmal festgelegter Grenzen operieren, also zum Beispiel Gesetzen oder religiösen Geboten. Die so verstandene Normalität, so kann man zusammenfassend sagen, besitzt in modernen westlichen Kulturen demnach eine relative Autonomie gegenüber der Normativität. Dafür ist die Kategorie der Akzeptanz symptomatisch. Nichts schafft nämlich so schnell Akzeptanz wie Normalität und normal zu sein. Normalität ist geradezu ein Akzeptanzjoker, den man immer ziehen kann, wovon Politiker ja auch ganz gern Gebrauch machen. Jüngstes Beispiel, ein bayerischer Minister beim Oktoberfest sagte, es war der bayerische Verkehrsminister, ein gestandenes bayerisches Mannsbild kann schon, für ein gestandenes bayerisches Mannsbild ist es ganz normal, zwei Maß Bier auf dem Oktoberfest zu trinken und dann mit dem Auto nach Hause zu fahren. Der Mann ist schwer gescholten worden, da hat der Normalitätsjoker einmal nicht geklappt, selbst in Bayern nicht. Eingefügt sei an dieser Stelle der erste von insgesamt drei normalistischen Merksätzen. Merksatz 1, heimlicher Druck ist unerträglich. Also der heimliche Druck, den solche Normalitätsszenarien und das sich selbst verorten in der Normalität aufbaut. Versteht man unter Normalismus also die Gesamtheit aller Verfahren, durch die in modernen Gesellschaften Normalitäten und normalistische Subjektivitäten produziert werden, die sich ständig auf so etwas wie inneren Bildschirmen selbst in ihrem Verhalten beobachten und sich gleichsam sich selbst transparent machen, dann können die dazu nötigen Angebote, man braucht ja immer irgendwie Orientierungsmarken, wie bei unserem Bierbeispiel, natürlich durch die Print- und AV-Medien, aber auch die Literatur in Umlauf kommen. Wenn durch Literatur und Medien, aber je bestimmte Normalitäten in je bestimmte Publiken hinein konturiert werden, dann ist die Frage für Literatur- und Kulturwissenschaftler besonders interessant, wie spezifisch Normalistisches und spezifisch Mediales bzw. Erzählendes, Literarisches zueinander kommen. Einige solche Verfahren, Angebote, Beispiele möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Denn wenn wir in den verschiedensten Lebensbereichen und den verschiedensten politisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen ständig mit Fragen der Normalität konfrontiert werden und damit zugleich auch ständig Angebote gemacht bekommen, uns selbst einzuschätzen und vielleicht eben neu zu regulieren, dann ist es sicherlich der weite Sektor der Medien, der dabei eine besondere Rolle spielt, von den Printmedien, also den Zeitungen und Zeitschriften, über das Werbefernsehen, ja sogar die Wetterberichte, bis hin zu Spielshows und Spielfilmen, die wir im Kino oder Fernsehen sehen. Dabei geht es gerade im Falle von Fernsehen und Kino nicht nur um die beruhigende Form der Selbstnormalisierung, die uns versichert, dass wir mit dieser oder jener Einstellung, diesem oder jenem Gesundheitswert, dieser oder jener Gewohnheit völlig normal sind, sondern auch darum, Grenzen der Normalität einmal lustvoll, und da es ja nur um Literatur, Fernsehen und Filme geht, auch völlig ungefährlich zu überschreiten. Demnach sind Medien wie Kino, Fernsehen und Literatur unter der Perspektive des Normalismus durch die Ambivalenz von lustvoller Grenzüberschreitung und beruhigender Selbstnormalisierung von Erträglichkeit und Unerträglichkeit charakterisiert. Fernseh-Talkshows können sogar beides miteinander kurzschließen. Denn ihr Grundprinzip ist es, zunächst eine Problematik zu entwickeln, beispielsweise, wie lange war die Ex noch mit am Start, als die Ex schon die Ex war, und dann im Studio beim Publikum Daten zu dieser Problematik einzusammeln. Sie kennen das mit der langen Mikrofonstange und dann sagt der eine Woche, zwei Wochen, drei Monate. Und dann wird der Studiogast als Ausreißer im normalistischen Spektrum eingeführt. Im Falle dieser Fernsehtalk schon war es ein 83-Jähriger, der gesagt hat, 54 Jahre war die Ex noch als Ex mit am Start. Es geht also darum, dass dann der Studiogast exorbitant aus dem Spektrum herausfällt. Beim Publikum kann die voyeuristische Lust an der Anormalität des anderen dabei Hand in Hand gehen mit der Rückversicherung der eigenen Normalität. Der Ausruf, mein Gott, sieh dir das an, resultiert nämlich nicht nur aus der Unerträglichkeit, also mein Gott, sieh dir das an, der aus dem Rahmen fallenden Position, sondern auch aus deren Attraktivität als Durchbrechung von Normalität. Mein Gott, sieh dir das an. Und trotzdem kann der Fernsehzuschauer im gleichen Moment sagen, mich selber betrifft das nicht, ich bin ja selber ganz normal, und sich in seine beruhigende Normalität zurückziehen. Man könnte fast meinen, dass das Erfolgsprinzip von Talkshows genau darin besteht, ihren Zuschauern die Möglichkeit zu geben, Anormalität und Normalität, Unerträglichkeit und Attraktivität zugleich positiv zu besetzen. Zudem bedarf es womöglich solcher gelegentlicher Ausflüge in die Anormalität, um der Unerträglichkeit der eigenen Nur-Normalität nicht völlig ausgeliefert zu sein. Daher an dieser Stelle der zweite normalistische Merksatz: Masquerading as a normal person day after day is exhausting. Nun könnte man denken, flexibler Normalismus in Medien und Literatur müsse notgedrungen zu einer gewissen Einheitlichkeit der Orientierung an der Mitte führen. Zum Glück für die Literatur, die Literaturwissenschaft und die Kulturwissenschaften sieht die Situation jedoch nicht trotz, sondern gerade wegen der normalistischen Grundausrichtung moderner Gesellschaften sehr viel komplexer aus. Denn Literatur und Medien beschränken sich keineswegs darauf, in der Gesellschaft schon vorhandene Vorstellungen von Normalität nur zu affirmieren, sondern als eine Form von Probehandeln hat gerade fiktionales Erzählen die Möglichkeit, Normalitätsvorstellungen zu durchbrechen, das heißt Spektren und mit ihnen die Grenzen zwischen normal und nicht normal zu verschieben. Literatur und Film nutzen diese Spielräume, um der Tendenz der bequemen Normalität zur Langeweile neue Thrills entgegenzusetzen, also um der Unerträglichkeit des nur und immer Normalen wiederum die Attraktivität des darüber hinausgehenden an die Seite zu stellen. Versucht man diese Durchbrechung der Normalität zu systematisieren, dann ergibt sich ein Spektrum von Möglichkeiten, darauf in Literatur und Medien zu reagieren. Und zwar neben erstens der Orientierung an der Normalitätserfüllung, also der Normalität der Mitte, wenigstens noch 6 weitere Möglichkeiten des Umgangs mit bzw. der Reaktion auf normalistische Szenarien. Nämlich zweitens die Expansion und punktuell sogar Durchbrechung der Normalität nach oben in Form von Übererfüllung. Komplementär dazu drittens die Durchbrechung nach unten durch Untererfüllung. Viertens die ständige programmatische Ausdehnung bestehender Normalitätsgrenzen durch Überbietung, wofür Medienwissenschaftler die Bezeichnung Hypernormalität geprägt haben. Fünftens, wiederum komplementär dazu, die programmatische Unterbietung. Ich will so weit als möglich das Normalitätsspektrum nach unten überbieten, also negative Hypernormalität. Und nimmt man sechstens noch die Orientierung an protonormalistischen Modellen, also solchen, die die Spannbreiten des Normalen möglichst eng halten, und normativen Modellen hinzu, dann hat man 7 verschiedene Möglichkeiten auf normalistische Szenarien zu reagieren oder sie eben auch in Literatur und Medien umzusetzen. Nachdem wir nun einige Grundbegriffe für den Zugriff auf Phänomene von Normalität und auch Nichtnormalität entwickelt haben, möchte ich als erstes auf einen spezifischen Typ von erzähltem Normalismus im Fernsehen eingehen, und zwar einen Typ von Spielfilm, von Fernsehrepertoire, Spielfilm, bei dem der Normalisierungsbedarf auf der Wiederholung kürzerer oder längerer Lebensabschnitte der Figuren beruht. Wobei die Figuren in Serien von Wiederholungen eine stufenweise Bewegung von Extremen zu Normalitäten durchmachen. Das Denkmodell ist hier das berühmte Nagelbrett von Francis Galton, bei dem eine Menge von Kügelchen oben durch einen Trichter eingegeben wird, diese Kügelchen dann durch Reihen von Nägeln in gleichem Abstand immer wieder binäre Entscheidungen durchlaufen, wobei sie sich insgesamt in Form einer gaußschen Normalverteilung, wie Sie sie hier sehen, so die typische Gauss-Glockenkurve, anordnen. Man muss nur genügend Kügelchen hineinwerfen. So ab 200 kommt das ziemlich gut hin. Diese statistische Verteilung vieler auf einmal in den Trichter geschütteter Kügelchen wird in den filmischen Normalitätserzählungen mittels der Wiederholungsstruktur in ein Nacheinander vieler Durchläufe immer desselben Kügelchens aufgelöst, wobei die Verteilung von außen nach innen, von den Extremen zur Mitte geschieht. Also in etwa, wenn man es umkehrt so hält, also Kügelchen wird oben hereingestoßen, beim ersten Mal fliegt es nach rechts raus, beim zweiten Mal nach links raus und es wird so lange wieder hereingezogen, bis das Happy End da ist und das Kügelchen endlich in der Mitte der Normalität angekommen ist. Ein erstes instruktives Beispiel dafür stellt Robert Mulligans Spielfilm Same Time, Next Year, Deutsch nächstes Jahr selbe Zeit von 1978 dar. Ein Paar, jeweils mit anderem Partner verheiratet, trifft sich, nachdem sie als quasi Fremde einmal eine Nacht miteinander verbracht haben, 26 Jahre lang jedes Jahr am selben Tag in einem Ferienhotel zum ritualisierten Ehebruch. Er mit dem Vorwand, einem Freund die Geschäftsbücher zu führen, sie mit dem Vorwand, in einem nahegelegenen Kloster ihren jährlichen Exerzitien nachzugehen. In 5 Jahressprüngen, ich bin erleuchtet, danke. In 5 Jahressprüngen werden für die Zeit zwischen 1951 und 1977 insgesamt 6 solche Treffen gezeigt, wobei es jedoch keine Entwicklung auf ein Ziel hingibt, also das Kügelchen nicht wirklich in der Mitte hinterher ankommt. 2 Fragen sind für die Analyse dieses Films wichtig. Zum einen die, in welchen Situationen Normalisierungsbedarf zwischen den beiden aus Unerträglichkeitssituationen heraus entsteht. Zum anderen die nach den dabei virulenten Normalitätsspektren, an denen sich jeweils abgeglichen wird. Solcher Bedarf entsteht zunächst ständig zwischen den beiden Hauptfiguren und zwar von Beginn an. Das Bewusstsein, dass die beiden, Zitat, anständige, ehrliche Menschen seien, setzt nämlich auf der Folie der gerade miteinander verbrachten Nacht regelrechte Wellen von anscheinend notwendigen Renormalisierungen in Gang, die die latente Unerträglichkeit der Situation erträglich machen sollen. Über die gesamte Distanz des Films hinweg wird ständig eine der Figuren solche Serien durch Äußerungen einleiten wie: Ich bin verrückt, ich muss verrückt sein, wir sind verrückt, sind wir noch normal? Ist das, was wir machen, normal? Bist du normal? Bin ich normal? Woran sich dann neue Szenarien der Renormalisierung anschließen, die ihrerseits dann wieder neue untergeordnete Denormalisierungen hervorrufen, die dann auch wieder neue Normalisierungsprozesse in Gang setzen und so weiter und so weiter und so weiter. Das geschieht stets mit dem Ziel, das Unerträgliche erträglich zu machen, das Anormale der Situation in eine Form von Pseudonormalität zu überführen. So scheint es offenbar unproblematisch zu sein, die Existenz von zwei Kindern zuzugeben, während Fremdgehen bei 3 Kindern jenseits des Akzeptanzbereichs liegt. Zitat: Doris, ich war nicht ehrlich zu dir. Ich habe gesagt, ich hätte 2 Kinder, ich habe aber 3 Kinder. Ich dachte, ich würde dann nicht ganz so verheiratet wirken. Das ist Normalismus funktionieren im ganz, ganz Kleinen. Darüber hinaus bieten solche Szenarien auch für die Zuschauer die Möglichkeit, sich mit ihrem eigenen Verhaltens- und Normalitätsspektrum erstens am Film, zweitens am Verhalten der Filmfiguren und drittens auch an sich selbst abzugleichen und soweit man den Film noch im Kino sieht, natürlich auch an der Population im Kino. Wann lachen die anderen? Wann sind die anderen betroffen? Das ist ja das, was Benjamin simultane Kollektivrezeption genannt hat und was all jene kleineren und größeren Rückmeldungen und spontanen Kommentare zum Film umfasst, die Zuschauer sich auch innerhalb der Population Kinosaal als Position in einer normalistischen Bandbreite von Möglichkeiten wahrnehmen lassen. Insgesamt entsteht so eine Struktur, deren Reiz darin liegt, Normalität und Anormalität, normalistische Selbstversicherung und lustvoll erlebte Grenzüberschreitung gleichzeitig zu denken und gleichzeitig zu erleben. Unerträglich ist dabei lediglich die Vorstellung, dies sei nicht auch eine Form von Normalität, nur eben eine etwas anders geartete. So wird die Anormalität des jährlich ganz normalen Ehebruchs in die Bandbreite normalen Verhaltens hineingefloatet, wenn es im Film heißt, Zitat, Doris, du bist nicht gekommen und ich dachte, unsere einzige Pflicht im Leben wäre es, hier jedes Jahr aufzutauchen. Also sozusagen Normalität und Anormalität werden fast seitenverkehrt gedreht. Besonders deutlich wird das in einer Szene, in der es darum geht, dass jede der beiden Hauptfiguren eine gute und eine schlimme Geschichte vom wechselseitig unbekannten Ehepartner erzählen soll, womit die obere und die untere Normalitätsgrenze des jeweiligen Familienlebens abgesteckt werden, was es dann wieder ermöglicht, dass die beiden sich genau in der Mitte platzieren, was dann auch bildlich szenisch genauso inszeniert wird, dass sie von erst beide auseinanderstehen, dann immer weiter zusammenkommen, dann ihre Fotoalben auch noch tauschen, sodass genau diese Mitte besetzt wird im Film. Weiter gibt es auch hier vielfältige Anrufungen der typisch amerikanischen Therapiekultur, wie etwa, wir müssen darüber sprechen, lass uns darüber sprechen, wir müssen das bewältigen, wir können jetzt nicht so einfach auf Wiedersehen sagen, wir müssen darüber sprechen. Oder in der Negativvariante, hör auf zu reden, als wärst du der Leiter einer Bewusstwerdungsgruppe. Schließlich finden sich für den Bereich der Sexualität, die als gesellschaftliche Praxis vielleicht stärker noch als unter dem von Michel Foucault in Sexualität und Wahrheit beschriebenen Geständniszwang unter Normalisierungszwang steht, alle die Versuche, nicht ganz gewöhnliche Daten ins Normalitätsspektrum zu integrieren. Normalistisch, weil hier im Nachhinein über die schon vorhandenen Daten, also auch wieder im Nachhinein, ein Feld mit Bandbreiten und Grenzen der Normalität errichtet wird. Dazu ein kleines filmisches Beispiel.
It was incredible, wasn't it?
It was nice.
I mean, especially the last time.
I know, I'm an animal. I don't know what came over me. I mean, I was... What was wrong with the first two times?
Well, the first time was a little fast. And, the second time... Listen, I really feel funny talking about this.
It was a very beautiful thing, Doris. There was nothing ugly or disgusting about what we did.
Then how come you look so down in the dumps?
Because my wife is going to kill me.
Well, how's she going to find out?
She knows already.
You said she was in...
Okay, also man sieht das Verfahren, wie jede Form von Normalisierung sofort wieder eine neue Denormalisierung nach sich zieht, die dann wieder anders normalisiert werden muss. Zwischenfazit, flexibler Normalismus als Situation und kontextbedingte Selbsteinstellung von Subjekten entlang von Normalitätsspektren ist ein tendenziell unabschließbarer, endloser, weil stets neu einsetzender Prozess. Denn jedes normalistische Handeln ruft im Prinzip neuen Normalisierungsbedarf hervor, sodass man kaum je an ein Ende gelangen kann, es sei denn um den Preis der Erstarrung der Normalität zur präskriptiven Norm. Normalität erscheint somit als permanente Arbeit an dem, scheint somit also permanente Arbeit an dem zu sein, was sonst unerträglich wäre und unerträglich bliebe. Auch in meinem zweiten Beispiel, einem Film, den Sie alle kennen, nämlich Forrest Gump, USA 1993, wird die Frage nach der Normalität zunächst thematisch ins Spiel gebracht. Der junge Forrest Gump soll nämlich nach einem Intelligenztest in eine Sonderschule überwiesen werden, da er 5 Punkte unterhalb der Grenzmarke für normale Intelligenz liegt. Eine Szene, die typisch ist für den Anschluss eines Individuums an ein normalistisches Feld, denn den Zuschauern wird das Normalfeld in Form einer Leinwand groß eingeblendeten Grafik der amerikanischen Normalbandbreite der Intelligenz mit einer deutlich gekennzeichneten Zone des Above und einer des Below präsentiert und in den Dialogen entsprechend begleitet. Ich habe da leider keinen Filmausschnitt und lese Ihnen den Dialog kurz vor. Mrs. Gum, denk immer an das, was ich dir gesagt habe, Forrest. Du bist nicht anders als die anderen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Du bist genau so wie alle anderen Menschen auch. Schulleiter, Ihr Sohn ist anders, Mrs. Gump. Sein Intelligenzquotient beträgt 75. Mrs. Gump, nun ja, kein Mensch ist wie der andere, Mr. Hank. Schulleiter, ich möchte Ihnen mal etwas zeigen. Also, das hier ist normal und Forrest ist genau hier. Vorschrift für den Besuch einer staatlichen Schule ist ein Intelligenzquotient von mindestens 80, Mrs. Gump. Ihr Sohn muss auf eine Sonderschule. Was hat normal schon zu bedeuten? Er mag ja vielleicht ein bisschen langsam sein, aber ich verlange, dass mein Sohn Forrest dieselben Chancen erhält wie andere auch. Es geht um 5 winzige Punkte, da wird sich doch eine Möglichkeit finden lassen. Schulleiter, wir haben ein progressives Schulsystem. Wir möchten nicht, dass jemand zurückbleibt. Gibt es einen Mr. Gump, Mrs. Gump? Mrs. Gump, er macht Ferien. Nun könnte man einwenden, dies sei, abgesehen von dem am Schluss angedeuteten flexibel-normalistischen Lösungsversuch der Mrs. Gump, das für sie Unerträgliche abzuwenden, gerade kein Beispiel für flexiblen Normalismus. Denn die Grenzwerte würden doch im Vorhinein feststehen und die Individuen könnten sich kaum selbst normalisieren, also einfach aus sich selbst heraus plötzlich intelligenter werden und 5 Punkte in der Ranking-Skala steigen. Dennoch spielt der Film insgesamt genau diese Normalisierung durch. Denn normal sein, ja sogar below normal sein und außerordentlich sein, werden in der Folge ständig wechselseitig ineinander überführt. Der weitere Lebensweg von Forrest Gump entlang wichtiger politischer und populärkultureller Stationen der amerikanischen Geschichte seit den frühen 60er Jahren ist nämlich durch eine Form der Doppelung von Normalität und Anormalität gekennzeichnet, die beide stets als 2 verschiedene Formen der Rezeption der gleichen Ereignisse erscheinen. Was dem eigentlich below normalen Forrest als normal, akzeptabel und wenig außerordentlich vorkommt, nämlich Football-Crack sein, hochdekorierter Vietnamkämpfer, Tischtennis-Champion und auch noch erfolgreicher Unternehmer im Schrimpsgeschäft zu sein, ist für den Zuschauer an bekannte Ausnahmesituationen der amerikanischen Geschichte gekoppelt. Below normal, normal und above normal werden so ineinander gefloatet, dass sie nicht mehr unterschieden werden können. Das alles aber läuft in einem Film vom Typ Forrest Gump auch noch nicht auf ein Ziel hinaus, sondern bleibt letztlich eine Ansammlung von Episoden, deren einziger Leitfaden die historische Chronologie ist. Wirklich teleologisch auf ein Ziel hin ausgerichtete normalistische Szenarien, da wo das Kügelchen dann wirklich in der Mitte ankommt, gibt es erst in einem anderen Typus Film, bei dem der Normalisierungsprozess ebenfalls auf der Wiederholung kürzerer oder längerer Lebensabschnitte der Protagonisten beruht, wobei diese in den Wiederholungen aber mit besonderer Deutlichkeit eine stufenweise Bewegung von Extremen zu Normalitäten durchmachen. Paradebeispiel dafür ist der nicht nur Kino, sondern auch Fernsehrepertoirefilm Groundhog Day, Deutsch und täglich grüßt das Murmeltier von 1993, in dem, Sie kennen ihn wahrscheinlich alle, ein exzentrisch-zynischer Wetterfernsehmoderator den Tag seiner Live-Berichterstattung über den Murmeltiertag in einer amerikanischen Provinzstadt insgesamt 32 Mal neu erlebt, immer mit dem 6 Uhr Klingeln seines Weckers wieder beginnend. In mehr als 30 Durchläufen der Stationen dieses einen Tages und bei durchgehender Konstanz eines Grundbestands an Figuren, Ereignissen und Details normalisiert sich der Zyniker, gespielt von Bill Murray, unter Ausnutzung der gesamten Bandbreite möglicher Positionen rechts und links des Normalitätskorridors Schritt für Schritt zum amerikanischen Vorzeigebürger, wobei die Extreme alternierend zu beiden Seiten hin ausgeschieden werden. Übertriebene Normalisierung in Richtung auf das letztlich angestrebte Ideal familialistischer, politisch korrekter amerikanischer Politeness scheitern ebenso wie extreme Denormalisierungen. Für die Zuschauer kippt die Richtung des Interesses bei dieser Struktur etwa zur Hälfte des Films um. Liegt der Reiz zu Beginn in der offensichtlichen und sich zunächst auch noch ein wenig steigernden Denormalisierung der Hauptfigur, wobei es gerade die chaotischen Autofahrten sind, die von den Zuschauern ganz anders als eigene Denormalisierung wieder durchaus lustvoll erlebt werden können, so bekommt der Film mit Beginn der sich anbahnenden Beziehung des Zynikers Film zur attraktiven Produzentin Rita seinen Reiz aus der Frage, wie denn die für ein Happy End zwischen beiden notwendige Selbstnormalisierung des Moderators überhaupt noch gelingen kann. Sie erfolgt und gelingt in zwei Serien, in denen er sich immer weiter in Richtung auf die Gefühlswelt seiner Produzentin hin normalisiert. Ich finde, dass diese beiden Passagen, die ich Ihnen gleich zeige, wirklich so gedreht sind, als hätte da einer das Galtensieb vor Augen gehabt und gesagt, okay, das Kügelchen muss immer wieder oben rein, so lange, bis es endlich mal einmal aus Zufall in der Mitte ankommt. Das erste Beispiel spielt an einer Hotelbar, wo die beiden sich treffen. Das ist jetzt nicht von mir zusammengeschnitten, sondern so fortlaufend auch im Film.
So, what are the chances of getting out today?
Van still won't start. Larry's working on it.
Wouldn't you know it? Can I buy you a drink?
Okay.
Jim Beam, ice, water.
For you, miss?
Sweet vermouth and the rocks with a twist, please.
What are the chances of getting out of town today?
Van still won't start. Larry's working on it.
Oh, wouldn't you know it? Can I buy you a drink? Sweet vermouth, rocks with a twist, please.
For you, miss?
The same. That's my favorite drink.
Mine, too. It always makes me think of Rome. The way the sun hits the buildings in the afternoon.
What should we drink to?
To the groundhog.
I always drink to world peace.
Leider noch nicht angekommen.
Can I buy you a drink?
Okay.
Sweet vermouth, rocks with a twist, please.
For you, miss?
The same. That's my favorite drink.
Mine, too. It always makes me think of Rome. The way the sun hits the buildings in the afternoon.
But what should we drink to?
I like to say a prayer and drink to world peace.
Er ist der einzigste Eingeweihte, er darf mit dem Kopf schütteln. Gut, die zweite Serie von Wiederholungen spielt beim Essen in einem Restaurant abends. Und es wird darüber geredet, was die Produzentin denn gemacht hat, bevor sie zum Fernsehen gegangen ist, vor ihrer journalistischen Tätigkeit. Und sie erzählt, dass sie französische Lyrik des 19. Jahrhunderts studiert hätte. Beim ersten Mal platzt der Zyniker nur so heraus und sagt, was ein Quatsch, wofür macht man denn sowas? Beim zweiten Mal findet er es schon ganz gut. Und beim dritten Mal schwenkt er dann selbst ins Französische über, das allerdings etwas holprig ist und besonders das bekräftigende Oui am Ende, Sie werden das sehen, ist eigentlich fast schon so eine Art Dementi wieder als die Annäherung an die Produzentin. Zudem thematisieren die Verse, die er dann vorträgt, die sind nämlich nicht aus der Lyrik des 19. Jahrhunderts, sondern aus einem Lied von Jacques Brel, nämlich Labouré du Célibataire von 1957, eigentlich genau den Vorgang einer stufenweisen Verbesserung einer Ausgangslage, die Phil selbst durchmacht und von der ganze Film eigentlich als normalistisches Szenario handelt. Das ist so eine Ebene der Selbstironie eigentlich sehr schön eingebaut. Schauen wir uns den auch kurz an.
What's like you here?
Mm-hmm. This is about a million miles from where I started out in college.
You worked in broadcasting in journalism?
Mm-mm.
Believe it or not, I studied 19th century French poetry.
What a waste of time. I mean, for someone else, that would be an incredible waste of time. So bold of you to choose that. It's incredible. You must be a very, very strong person. I think people place too much emphasis on their careers. Gosh, I wish we could all live in the mountains at high altitudes. That's where I see myself in 5 years. How about you?
Oh, I agree. I'd just like to go for the fun.
Yeah?
See what happens.
Well, it's gotten you here.
Uh-huh. Of course, it's a million miles from where I started out in college.
Oh, yeah? You weren't in broadcasting or journalism or anything like that?
Believe it or not, I studied 19th century French poetry.
La fille qui j'aimera, c'est un compagnon. Et c'est bon faire un peu chaque matin.
You speak French.
Das war das, was ich als Dementi ansehen würde am Ende. Was?
I hope that one day I could do this with my own children.
Okay, was dann am Ende, am Schluss, als heilige amerikanische Normalfamilie mit Kinderwunsch vor romantisch verschneitem Happy Christmas-Hintergrund auf der Leinwand inszeniert wird und so aussieht, hat der Zuschauer als Zielkorridor der Normalisierung des Moderators in der Mitte des Spektrums eigentlich schon lange vor Augen und es wird dann mit der Schlusssequenz in ständiger Selbstüberbietung des gerade Gezeigten länglich in Szene gesetzt, bis hin in die kleinsten Details. Man sieht beispielsweise, dass das ganze Szenario völlig symmetrisch angelegt ist, mit den Gärten auf jeder Seite, dem Spalierbogen, durch den beide gehen müssen. Genau darunter in der Mitte küssen sie sich dann das erste Mal, rechts und links die Häuser und sie gehen die lange Straße entlang. Also es ist wirklich so inszeniert, als wäre es dieses Galtensieb, wo man endlich in der Mitte angekommen ist. Und von dem Punkt an muss der Tag auch nicht mehr neu erlebt werden. Einen dritten Typus von Bezugnahme auf normalistische Szenarien, dem geht es um die Veränderung unbefriedigender, unbehaglicher Mittelmäßigkeit. Die Normalität der behaglichen Mitte ist darin nicht mehr das besonders positiv markierte Ziel, wie noch hier, sondern genau umgekehrt deutlich negativ kodiert. Das funktioniert, wie Michael Kunz für die in einer Klinik für Schönheitsoperationen spielende Fernsehserie Nip/Tuck gezeigt hat, nur in einer Gesellschaft, die zumindest in Teilbereichen eher auf Hypernormalität, auf ständige Selbstüberbietung ausgerichtet ist, als auf beruhigend versichernde Normalität der Mittelmäßigkeit. Das an Hypernormalität orientierte Individuum kann sich seiner selbst nämlich nur dann sicher sein, kann nur dann ganz es selbst sein, wenn es sich ständig selbst übertrifft. Das heißt, es ist auf beschleunigte, quantitative und auch qualitative Überbietung des bisherigen Zustandes angewiesen. Permanente, maßlose Selbstüberbietung wird auf diese Weise zu einem Ideal, das beispielsweise ständige Investition in das eigene Körperkapital erfordert. Exemplarisch kann dies eine Szene aus der ersten Folge von Nip/Tuck deutlich machen, die inzwischen geradezu Kultstatus erlangt hat. Nach einer gemeinsam verbrachten Nacht macht der Schönheitschirurg Christian seiner Freundin Kimber klar, dass sie auf der Schönheitsrankingskala eine 8, aber eben keine 10 ist. Ihre Reaktion ist die folgende. Oh, an 8. Looks like 26, you should have worn sun cream. Well, with a light peel under the eyes, you could look 20. You are a very pretty girl. I don't want to be pretty, I want to be better, I want to be perfect. Da haben sie dieses Szenario der Hypernormalität des ständigen Überbietens. Ich wusste nicht, ob Jugendliche anwesend sind, deshalb habe ich den Filmausschnitt nicht mitgebracht. Kimber wird dann ausgezogen und bemalt. Es wird gezeigt, was alle beschnitten werden muss unter dem Schönheitsmesser, damit sie eine Chance hat, wenigstens eine 9,5 zu werden. Ein solches Szenario bedeutet aber auch, dass eine hypernormalistisch ausgerichtete Subjektivität qua Operationen, Psychopharmaka oder Hirntuning systematisch monströse Körper hervorbringen kann und zwar gleich zu zwei Seiten hin. Denn das noch nicht optimierte Individuum mit einer solchen hypernormalistischen Subjektivität muss sich förmlich als ein noch nicht behandeltes Monster verstehen und sich selbst völlig unerträglich finden. Von einer Position des flexiblen Normalismus aus kann jedoch genau gegenläufig auch das Ergebnis einer solchen Operation als unerträgliche Monstrosität wahrgenommen werden. Hier ein paar prominente Beispiele. Daher der dritte und letzte normalistische Merksatz: Das Streben nach Vollkommenheit macht manchen Menschen vollkommen unerträglich. Als literarische Autorin, deren Texte nahezu ausnahmslos am Denkmodell flexibler Normalität orientiert sind, kann Sibylle Berg gelten. Ihr Werk deckt sämtliche Positionen der eingangs entworfenen Matrix von flexibel normalistisch bis hin zur geradezu programmatisch vorgetragenen hypernormalistischen Über- und Unterbietung des Normalen ab. Typisch für die Ästhetik ihrer Texte sind auch dabei Wiederholungsstrukturen, die es erlauben, eine Vielzahl von Fällen durchzuspielen und so auch hier ein Datenfeld zu schaffen. Etwa in dem Roman Amerika, das ist übrigens eine Inszenierung von Sibylle Berg selbst auf dem Cover. Besonders interessant, im ersten Teil dieses Romans sind zwei Figuren, die beide das Ziel haben, der unerträglichen Langeweile ihres Normalalltags in Richtung Übernormalität, Hypernormalität zu entfliehen, deren Leben jedoch auf grausam enttäuschende Weise genau wieder in eine Langeweile der Normalität umkippt. Raoul, der für ein Zitat normales Leben viel zu schöne Callboy, hat mit seinem Äußeren zwar ungeahnte Wirkung, über die er durch seine Schönheit regelrecht Macht ausübt, die Mitmenschen, jedoch bewahrt ihn das nicht vor Minderwertigkeitskomplexen und vor allem nicht vor dem Gefühl, eben nur seiner schönen Hülle wegen geliebt zu werden. Sein sehnlichster Wunsch, Zitat, Gott, lass mich doch bitte reich sein. Ich gebe dir alles, was ich habe. Einen Arm, ich gebe dir sogar meinen Schwanz dafür. Hörst du mich, Gott? Bert, die zweite Figur, leidet dagegen unter ihrer völligen Unterdurchschnittlichkeit. Bert ist nicht groß, hat einen gedrungenen Leib, über dem eine grüne Korthose und einen Parker. Er hat ein Gesicht, das nicht schön ist, aber auch nicht hässlich genug, als dass er sich dadurch auszeichnen könnte. Die Augen treten ein wenig hervor, als wollten sie Bert fliehen, die Konturen verlaufen. Die ganze Erscheinung ist so mittelmäßig durchschnittlich hässlich. Es ist das Einzige, was sie hervorhebt, die umfassende Durchschnittlichkeit, fast Karikatur ihrer selbst. Beim ziellosen nächtlichen Herumirren, zufällig in eine Kirche gelangt, hat auch Bert einen Wunsch. Zitat, Gott, bitte, mach mich bitte schön, Gott, auf dass ich zu leben beginnen kann. Von da an spart Bert für eine Schönheits-OP, bekommt das Geld auch zusammen, allerdings kippt bei der OP dann die angestrebte Schönheit genau ins Gegenteil um, nämlich in Mindernormalität, weil Bert mit einem anderen Patienten verwechselt wird, einem Transsexuellen, an dem eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen werden soll. Damit ist Bert endgültig aus dem Spektrum des endlich schönen Mannes, der Erfolg bei Frauen haben könnte, heraus. Er ist das, was wiederum Durchschnitt ist, nämlich, Zitat Sibylle Berg, eine ganz durchschnittlich hässliche Frau. Der zweite Teil des Romans spielt dann in Amerika, als imaginärem Ort, an dem Wünsche in Erfüllung gehen können. Alle Figuren des ersten Teils erleben dort in einer Art Als-Ob-Simulation, wie es denn wäre, wenn die Wünsche in Erfüllung gegangen wären. Und auch da ist es allerdings so, dass alle die Wünsche nach Hypernormalität in Mindernormalität umkippen. Am Ende des Romans wird Raoul, der Callboy, als reicher Mann in Amerika gezeigt, ist also wirklich reich geworden, der sich nun seinerseits einen schönen Callboy kommen lässt. Nicht, weil er es sich jetzt leisten könnte oder weil er der Frauen überdrüssig geworden wäre, sondern weil Gott ihm seinen Wunsch erfüllt hat, allerdings genau um den Preis, den er dafür angeboten hatte. An der Stelle, wo da vorher mal was war, befindet sich nun, Zitat, ein kleines, traurig aussehendes weibliches Geschlecht. Auch Berts Wunsch ist im zweiten Teil in Erfüllung gegangen. Er ist exzeptionell schön geworden, muss dafür aber als Callboy arbeiten. Ist bei Sibylle Berg mal die Unerträglichkeit der eigenen Normalität, mal die Tatsache der Hypernormalität das Moment, das die Figuren agieren lässt, so bildet eine wichtige Komponente von meinem letzten Beispiel Quentin Tarantinos Spielfilm Kill Bill eine Normalität des Anormalen in Form einer doppelt besetzten normalistischen Lust. Zum einen derjenigen an der beruhigenden Versicherung der Normalität des eigenen Lebens und Handelns, zum anderen aber wieder genau umgekehrt derjenigen an lustvollen Durchbrechungen von Normalitätsgrenzen des Alltags, die im Kino probeweise ausgelebt werden können. Dementsprechend weist der Film so etwas wie einen für ihn konstitutiven Rhythmus von Anspannung und Entspannung, von Denormalisierung und Renormalisierung auf, was sich vor allem an den Zweikampfszenen mit Showdown-Charakter zeigen lässt. So etwa derjenigen Sequenz, in der Beatrix Kiddo, auf die sie bekämpfende Vanita Green, die dunkle Frau hier, trifft. Das lässt zwar Thrill, Spannung und auch Szenarien der Denormalisierung erwarten, wird aber mit einem gegenläufigen Normalitätsszenario verkoppelt, nämlich dem Eintreffen von Vanita Greens kleiner Tochter. Man sieht dann im Verlauf der Szene so etwas wie eine ganz unerwartete Normalisierung. Also beide bekämpfen sich auf den Tod, wollen sich wechselseitig umbringen. Es klingelt, die kleine Tochter kommt verfrüht aus der Schule zurück und das ganze Szenario kippt in Normalität um. Denn es gibt auch bei normalistischen Szenarien so etwas wie Ausschlussgrenzen, die als normative Grenzen gezogen ist. Und eine, zumindest im amerikanischen Fernsehen, ist die, keine Gewalt vor Kindern, kein Mord vor Kinderaugen. Die Messer werden hinter dem Rücken versteckt. In der nächsten Szene kommt die Tochter herein und es steht so etwas wie eine Pseudonormalität. Die beiden hören auf zu kämpfen, lachen, schauen das Kind an und es sieht fast so aus, als würden sie ihren Streit beilegen, gehen in die Küche, die Beatrix Kiddo nimmt so ein Handtuch, wischt sich die Kampfspuren ab, so als wäre das Ganze vorbei. Die Mutter fängt an, für ihre Tochter die Cornflakes zu machen, allerdings mit einer Cornflakes-Packung, in der eine Pistole versteckt ist und durch die sie dann auf Beatrix Kiddo schießt. Die Cornflakes-Packung heißt Kaboom, eine Marke, die es in den USA wirklich gibt. Für den Zuschauer, was jetzt so im Nachhinein analysiert werden kann, für den Zuschauer funktioniert der Film so, dass er immer genau gegenläufig ist. Da, wo man Anormalität erwartet, wird Normalität gezeigt. Und umgekehrt. Man kann also immer erst im Rückblick, im Nachhinein als Zuschauer, wieder rekonstruieren, was war. Also das ist ein schneller Rhythmus von Thrill und Entspannung, von Denormalisierung und Normalisierung, von Grenzen des Unerträglichen, die überschritten werden, und Grenzen des eigentlich Unerträglichen, die wiederhergestellt werden, zu tun hat. Das scheint mir das Gesamtprinzip des Films zu sein. Kann man der Unerträglichkeit medial vermittelter Normalisierung denn vielleicht auch entkommen? Anstelle einer Zusammenfassung am Schluss möchte ich das kurz am Beispiel von Jakob Heinz' Roman Herr Jensen steigt aus von 2006 deutlich machen. Ein Roman, der es uns erlaubt, der Frage nachzugehen, ob man der Unerträglichkeit medial vermittelter Normalisierung denn vielleicht auch irgendwie völlig entkommen kann, ob man sich jenseits solcher Spektren stellen kann. Denn bei Herrn Jensen haben wir es mit einem Normalitätsverweigerer zu tun. Mit jemandem, der einen Ort jenseits des normalistischen Funktionierens unserer modernen Gesellschaft sucht, nachdem er 15 Jahre brav als Briefträger bei der Post gearbeitet hat und dann gekündigt wurde. Er entschließt sich daraufhin, seine Energie ausschließlich noch auf das zu verwenden, was er am allerbesten kann, nämlich Fernsehen. Tage und Nächte lang studiert er das Programm, legt Videokassetten und Protokolle an, macht Querverweise zwischen Sendern und Sendungen, alles mit der Idee, so etwas wie einen durchgehenden Sinn im anscheinend Sinnlosen des Fernsehens zu finden. Herr Jensen wollte, so heißt es, dem System auf den Grund gehen. Als er nach einigen Wochen vergeblicher Suche nach dem Sinn, der Verzweiflung schon recht nahe ist, Zitat, war es auf einmal da, noch bevor er die Augen geöffnet hatte. das Ergebnis seiner monatelangen Recherchen. Plötzlich hatte er es mit aller Klarheit gesehen. Das Ganze war gar nicht zufällig. Alles gehörte zusammen im Fernsehen. Die dicken Frauen in Unterwäsche und die unbeholfenen Tanz- und Singversuche nuschelnder Jugendlicher. Es ging im Fernsehen nämlich um moralische Normen. Doch warum, noch während man diese früher in Kursen erlernen und in Benimmbüchern nachschlagen konnte, wurden sie nun auf diese vollkommen andere Art vermittelt. Früher war einem einfach gesagt worden, wie man zu leben hatte. Tu dies, tu jenes. In den Sendungen, die Herr Jensen in den letzten Monaten studiert und analysiert hatte, konnte man stattdessen sehen, wie man nicht mehr leben durfte. Darum war es auch möglich, dass dieselben Menschen immer andere extreme Standpunkte vertraten. Sie dienten nur als menschgewordene schlechte Beispiele. Und dabei war es gleichgültig, ob sie bezahlte Schauspieler, spielende Laien oder einfach nur gestörte Menschen waren. Die scheinbar abwegigsten Diskussionen mit Sodomisten und Päderasten zeigten, wo die Grenze verlief, markierten, bis wohin man gehen durfte. Jeder, der diese Grenzen nicht überschritt, konnte davon ausgehen, sich der Norm entsprechend zu benehmen. Das hat Herr Jensen herausgefunden. Und er schrieb auf einen Zettel, was demzufolge normal sein sollte. Erstens, man sollte arbeiten gehen. Zweitens, man sollte eine Frau oder wenigstens häufig Sex haben. Drittens, man sollte viele Freunde haben. Viertens, man sollte die aktuelle Mode kennen. Man sollte Ahnung von Musik haben. Man sollte fröhlich sein, Geld haben, schön sein. Man sollte etwas mit sich anfangen können. Man sollte Träume haben. Herr Jensen musste feststellen, dass er nicht normal war. Er seufzte erschöpft. Herr Jensen konnte sich nicht erinnern, jemals etwas falsch gemacht zu haben. Stets hatte er getan, was ihm gesagt worden war. Niemals war er rebellisch geworden. Trotzdem musste er nun sehr erstaunt erkennen, dass er am Rande der Gesellschaft stand, außerhalb alles Normalen. Trotzdem fragte er sich, warum ihm die Normen, die er durch seine Forschungsarbeit freigelegt hatte, nicht einfach in der Schule beigebracht worden waren. Sie, meine Damen und Herren, könnten Herrn Jensen inzwischen erklären, warum die normalistischen Orientierungen bei ihm eine so große Unerträglichkeit produzieren, dass er sich dann umbringt. Nämlich, weil er sie als Normen und nicht als flexibel normalistische Orientierungen versteht. Letztere können, aber müssen nicht unerträglich sein. Erstere sind es dagegen mit schöner Regelmäßigkeit. Warum? Weil Unerträglichkeit letztens immer ein Phänomen der Grenzüberschreitung darstellt und damit etwas mit Normalitäten und Normen zu tun hat. Vielen Dank.